Eigentlich sollte unser Herzensdoktor hier stehen, aber der ist auch krank. Er hat mich gestern Mittag abschließend informiert und sagt, er kann wirklich nicht. Ich soll euch ganz lieb grüßen, aber wenn das keinen Zweck hat, hat es keinen Zweck. So, dann hatte ich natürlich ein bisschen Druck. Dann habe ich mal, also die letzten Jahre haben wir ab und zu mal eine Predigt, wo Dietl und ich der Meinung waren, die wäre es wert, sie nochmal zu hören, die haben wir archiviert. Dann habe ich mal ins Archiv geguckt. Das hat ganz schön lange gedauert, weil man sich nicht entscheiden kann. Und ich sage euch mal den Auslöser für die Entscheidung. Ich war heute Morgen schon ein bisschen arbeiten und habe mit einer Kollegin erzählt, ne, wenn man sich dann morgens um 7 dann da irgendwo trifft, ich sage, na, wie ist's? Und sie sagt, ja, ist alles so wie immer. Ich sage, ist das schlimm oder ist das gut, wenn alles so wie immer ist? Der Strom kommt, das Haus ist warm, du hast heute Morgen gefrühstückt, du bist mit deinem Auto hergefahren, du bist so weit gesund, dass du arbeiten kannst. Es ist alles wie immer. Es ist doch schön, wenn es wie immer ist. Es wird eine Zeit kommen, da ist es nicht wie immer. Und diese Zeit wird kommen. Insofern habe ich heute einen Predigttext, der davon redet, wie es einmal sein wird. Das Kommen des Menschensohns. Lukas 21, Verse 25 bis 36. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird's den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer großen Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit alltäglichen Sorgen, und dieser Tag nicht plötzlich über euch kommt wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Mein Gespräch heute Morgen war damit ja noch nicht zu Ende. Ne? Ist alles so wie immer. Ich sage, die Zeit wird kommen, wo nicht mehr alles so wie immer ist. Dann kommt Jesus wieder, diese Welt vergeht. Dann sagte meine Kollegin, darüber mag ich gar nicht nachdenken. Das ist ein ganz normaler Mensch, der sich Frieden wünscht, der harmoniebedürftig ist, der keinen Krieg will, der keinen Streit will, ein ganz normaler Mensch. Ich sage, du hast aber jetzt zu guten Zeiten noch die Chance zum Denken und zum Entscheiden. Hab ihr das auch von der Bibel gesagt, was die Bibel uns sagt, wie es sein wird? Und im Grunde geht es darum, ob man den Aussagen der Bibel Glauben schenkt oder nicht. Das ist die Sache. Als Heidi das vorgelesen hat aus dem Kalender, genau dieser Tag, der hat mich auch sehr bewegt, dieses Ich denke. Ich denke, es kommt so und so. Spielt das irgendeine Rolle, was ich denke? Die Menschen denken sich so vieles, so vieles. Die einen glauben das, die anderen glauben das. Richtet sich die Wirklichkeit nach unserem Denken oder geschieht einfach Gottes Plan und ich ordne mich dem unter oder eben nicht? Ich vermute mal, dass wir zu groß von uns und unseren Gedanken denken. Unser Denken hat keinen Einfluss darauf. Es geschieht einfach. Ich habe vor Jahren irgendwann mal die Entscheidung getroffen, dass ich meinen Verstand unterordne. Seitdem ist es leichter. Wenn Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht, dann hat das eine abschließende Bedeutung. Und dann liest man alles andere mit ganz anderen Augen. Es ist ein dramatischer Predigttext. Es geht um das Ende der Welt und die Wiederkunft des Herrn Jesus. Wir leben in einer zunehmend turbulenten Zeit. Ich habe heute Morgen schon Nachrichten ein bisschen gehört. In Amerika sollen 7 Millionen Menschen gegen Trump demonstriert haben, weil er wie ein König herrscht. Er hat gerade einen Friedensplan für Gaza und Israel auf den Weg gebracht. Wir durchschauen es nicht wirklich, was passiert, aber wir merken, dass große Dinge in Bewegung sind. Information und auch Fehlinformationen, Waren, Güter, alles fließt weltweit schnell hin und her wie noch nie. Wenn mal ein Schiff im Suezkanal quer liegt, dann bricht die halbe Welt zusammen. So ist das heute. Überall glitzert und blinkt es, wir sollen überall verführt werden. Es gibt nichts, was es nicht gibt, aber auch im Negativen. Ich bin ja noch nicht so alt, aber auch nicht mehr so ganz jung. Ich kann ein paar Jahre zurückgucken. Und ich erkenne selbst in meiner Lebenszeit schon deutliche Veränderungen. Wenn wir uns als Jugendliche früher geprügelt haben, das ist vorgekommen. Wenn einer eine blutige Lippe hatte, dann war Schluss. Oder einer gesagt hat, so, ich gebe auf, du hast gewonnen. Dann war fertig. Heute ist noch lange nicht fertig. Wenn heute Menschen lebenslang in einer Ehe zusammenleben, keine blauen oder grünen Haare haben, sich kein Huhn auf den Kopf nageln, dann bist du ja schon unnormal heute. Was vor 50 Jahren normal war, ist es heute schon lange nicht mehr. Oder wenn wir in die Natur schauen, Regenwälder werden abgeholzt. Die Flügel von den Windrädern sind aus Balsaholz, wusstet ihr das? Mit Beschichtung. Dafür holzen wir den Regenwald ab. Die Landwirtschaft wird von Riesenmonokulturen dominiert, wo gnadenlos alles Unerwünschte totgespritzt wird. Unsere Energiepolitik macht den Strom nur teurer und die Umwelt kaputt. Die Luft und das Trinkwasser werden verpestet. Immer neue Nahrungsmittelskandale. Ich schaue gerne Naturdokus, weil ich kann normale Filme kaum noch gucken. Tiersendungen gucke ich gerne. Und immer wieder höre ich die Letzten ihrer Art vom Aussterben bedroht. Das sind so immer wieder in jedem Film. Die Klimakatastrophe rollt auf uns zu. Eine neue CO2-Steuer soll es jetzt alles noch besser machen. Glauben wir das wirklich? Ich habe mich auch mal gefragt, ob überhaupt irgendetwas, was wir Menschen so tun, alles wieder in Ordnung bringen könnte, alles wieder heil machen, es wieder in den Urzustand zurückversetzen. Wenn wir nur richtig nett zueinander sind, die richtige Partei wählen, welche auch immer das sein sollte, dann bräuchte Jesus ja eigentlich gar nicht wiederkommen. Und auch diese ganzen schlimmen Sachen mit Gericht und Verdammnis, das brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass unser aller Gedankengut ein Stück verseucht ist, auch meins. Ich bin zu DDR-Zeiten zur Schule gegangen. Ich höre Nachrichten. Man hat ständig die Versuchung, sich ein eigenes Gottesbild zurechtzubasteln. Ich denke, es ist so und so. Gott könnte doch ein bisschen netter sein, ein bisschen sanfter, nicht so radikal, nicht so absolut. Der kann doch nicht Menschen einfach so in den Tod schicken. Das kann doch nicht sein. Im Grunde müssen wir, also was haben wir Verlässliches? Wir haben auf der einen Seite unser Denken, unsere Meinung und auf der anderen Seite haben wir die Bibel. Ich habe euch von meiner Entscheidung erzählt, meinen Verstand unterzuordnen. Das gefällt nicht jedem. Ich sage jetzt mal, die Aussagen der Bibel sind teilweise so radikal, dass sie die Menschen sehr vor den Kopf stoßen und sie zutiefst beleidigen. Das ist so. Wenn dir jemand sagt, du bist ein Sünder und du kommst in die Hölle, wenn du nicht an Jesus glaubst, das ist schon eine absolut radikale, harte Aussage. Aber nichts anderes macht Gott. Die Bibel beantwortet nicht alle Fragen in unserem Leben. So einfach ist es nicht. Du findest dort keine Gebrauchsanweisung für eine Mikrowelle und ob ich mir ein rotes oder ein gelbes Auto kaufen soll, steht da auch nicht. Aber die grundsätzlichen Fragen unseres Lebens, woher komme ich, wohin gehe ich, wie sollen wir miteinander leben, wer und wie ist Gott, was bringt die Zukunft, solche Fragen beantwortet die Bibel. Und das sind auch die fundamentalen Fragen unseres Lebens. Welche Farbe mein Auto hat, spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt da einen Bibeltext bzw. das Geschehen, das dort beschrieben wird, welches mir gedanklich, was mich immer wieder beschäftigt und die humanistischen Einflüsse in meinem Denken doch ganz schön weit zurückdrängt. Lukas 17, 26 bis 30. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tag, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Ich denke, die Berichte aus dem Alten Testament mit der Sintflut und auch mit Lot und Sodom und Gomorra, das ist uns größtenteils geläufig. Es waren Zeiten großer sexueller Unmoral und großer Gottlosigkeit. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ich weiß, was uns da berichtet wird, das ist sehr drastisch. So viele tote Menschen. Und man fragt sich dann, haben die denn wirklich alle so schreckliche Sachen gemacht, dass sie eine so schlimme Strafe verdient haben? Eigentlich steht, wenn man so denkt, eine ganz andere Frage dahinter. Wie wird Gott mit mir umgehen? So ein böser Mensch bin ich doch gar nicht. Wird schon irgendwie gut gehen. Humanistisches Gedankengut. Es ist schon eine Sünde, nicht an Jesus zu glauben und seine Gnade nicht anzunehmen. Johannes 16, Verse 8 und 9. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das ist ein fundamental wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Wenn wir unser Leben möglichst anständig, ehrlich, ehrenwert gelebt haben, sind wir nicht automatisch gerettet. Es genügt schon, nicht an Jesus und an seinen Opfertod zu glauben. Das ist Sünde vor Gott. Er ist der Maßstab, nicht wir. Nicht unser Denken formt die Wirklichkeit. Wir Menschen haben von uns heraus überhaupt keine Chance. Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt. Schaut euch an, wenn ein Baby geboren wird, dann ist ihm von der Biologie her der Tod schon mit in die Wiege gelegt. Unausweichlich. Es rührt her vom Sündenfall. Seitdem muss der Mensch sterben. Das Kind wird hineingeboren in diese sündige Welt. Der Kontakt mit der Sünde ist unvermeidbar und eigene Sünde folgt bei jedem Menschen, bei jedem Menschen. Wir Menschen sind ohne Jesus alle Sünder und sind nicht in der Lage, uns selbst zu erretten und zu erlösen. Wir sind auch nicht in der Lage, Frieden zu halten oder diese Welt gut zu verwalten. Das Ergebnis können wir sehen. Ich habe mal eine Predigt von Hans-Peter Reuer gehört. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Fackelträger in Österreich, so eine Missionsgesellschaft. Und er sprach in einer Predigt davon, ob wir in der Lage wären, Sünde auszusperren. In der DDR, wir haben eine Mauer ringsherum gebaut. War die Sünde draußen und drinnen nicht? Nein, sie war drinnen genauso. Früher wurden Stadtmauern gebaut. War die Sünde draußen und drinnen nicht? Nein, die war drinnen auch. Und wenn ich mir ganz tolle Schlösser an mein Haus anbaue und ganz dicke Türen, ist die Sünde dann nur draußen und nicht drin? Nein, sie ist auch drin. Wenn ich mich ganz alleine auf den Berg setze und ringsherum ist keiner, ich bin ganz alleine, ist dann keine Sünde da? Doch, ich habe sie mitgebracht. Als Kind habe ich immer gerne Baron Münchhausen gelesen. Der konnte sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen. Er steckte bis hier im Modder, dann hat er sich da angefasst und hat sich da rausgezogen. Ihr merkt, es ist Quatsch, es geht nicht. Wir Menschen können es nicht. Wir wollen mal, also wir haben im Eingangstext, haben wir von Veränderungen am Himmel gehört, dass die Natur sich verändert, dass wir die Zeichen erkennen sollen. Wisst ihr, was die verlässlichsten Zahlen sind, wie unsere Welt sich verändert? Versicherungsstatistiken ist tatsächlich das Verlässlichste. Da geht es nämlich knallhart um Geld. Die Zahlen steigen dramatisch. Weltweit nehmen die Katastrophen und die Schwere der Katastrophen tatsächlich zu. Solche Sachen wie unser Tornado hier in Bützow vor 10 Jahren, das ist ja im Weltmaßstab Pillepalle. Es ist niemand gestorben hier, es war nur viel kaputt. Wenn wir noch an den Tsunami denken, da in Asien waren es über 100.000 Tote. Ich denke, wir spüren alle, dass die Welt sich verändert. Und der Predigttext will uns nicht Angst machen, aber er will uns den richtigen Umgang damit nahe bringen. Wenn das geschieht, versteckt euch nicht und zittert vor Angst. Nein, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir können dem, der die Zukunft schon hat aufschreiben lassen, wir können ihn ernst nehmen und wir können uns auf die Begegnung mit ihm vorbereiten. Das ist das, was ich meiner Kollegin heute Morgen sagte. Du hast jetzt noch Zeit, klaren Verstand und den Frieden zu denken, zu lesen und Entscheidungen zu treffen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir Menschen durch die verschiedensten Dinge in eine bestimmte Richtung getrieben werden. So wie eine Schafherde mit irgendwelchen Border Collies. Die Schafe sollen in die Richtung und dann benutzt man da Hunde und für uns Menschen benutzt man Ozonloch, CO2, Corona, was auch immer. Es werden Dinge benutzt, um uns zu lenken, um uns zu entzweien, um uns Angst zu machen, um uns davon abzubringen, auf Gott zu vertrauen. Wir sollen nicht auf Gott vertrauen, wir sollen auf eine Wissenschaft hören, die immer wieder auch sich ändert, zu neuen Erkenntnissen kommt. Und ich sage jetzt mal, das ist mein persönlicher Gedanke, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass es Gott nicht gibt oder dass Gott Unrecht hat, dann kann es so wissenschaftlich irgendwo nicht sein. Wir dürfen diese Veränderungen, die jetzt so geschehen weltweit, als Anzeichen für die Wiederkunft des Herrn werten. Wir haben erst das Lied gesungen, unser Herr kommt bald. Haben wir das wirklich begriffen beim Singen, was das bedeutet? Es besteht ein fundamentaler Unterschied in der Haltung zu den Dingen, die bereits anfangen zu geschehen. Angesichts gewaltiger Naturkatastrophen spüren Menschen ihre Ohnmacht und Hilflosigkeit. Ihre scheinbare Welt ohne Gott oder mit falschen Götzen beginnt zu zerbrechen. Oder vielleicht habt doch der eine oder andere so eine Ahnung, dass das mit Gott und der Bibel doch alles stimmen könnte, was die Furcht, wenn man nicht sein Kind ist, nur noch steigert. Seit ich verstanden habe, dass Gott ewig ist und Dinge, die für uns noch in der Zukunft liegen, bei ihm schon Realität sind, lese ich die Bibel mit anderen Augen. Für ihn ist das schon geschehen. Das ist nicht, es könnte vielleicht so mal kommen. Nein, vor Gott, der ohne Zeit ist, ist das bereits geschehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist die klare Botschaft der Bibel. Und wenn wir solche Texte lesen mit der gedanklichen Voraussetzung der absoluten Wahrhaftigkeit, dann kann einem schon anders werden. Die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer großen Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Bei Gott ist das schon Realität. Nur wir haben es noch nicht erlebt, aber es kommt unabwendbar. Jens hat mal irgendwann eine Predigt gehalten, da hat er ein Beispiel gebracht, ein Fußballspiel, auf das man Wetten abschließen kann. Wer gewinnen wird? Das steht vorher fest, wer gewinnt. Es steht fest, wer gewinnt, unausweichlich, und man darf trotzdem Wetten abschließen. Und wir leben in keiner anderen Situation. Wir wissen, wenn wir an Jesus glauben, wissen wir, wie es ausgeht, und wir können unser Leben darauf verwetten. Ich verstehe die Menschen auch immer nicht, die eine andere Entscheidung treffen. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Es geht um zu viel. Eine Sache, die ungewiss ist, darauf setze ich doch mein Leben nicht. Die Frage bleibt, vertraue ich Gottes Wort oder abweichenden Meinungen von Menschen? Ich sage jetzt noch was ganz Radikales. Hinter diesen abweichenden Meinungen von Menschen steht letztendlich Satan. Ich weiß, dafür kann ich Arsch voll kriegen, wenn das irgendwer im Internet hört, aber es ist so. Er ist der Vater der Lüge, Jesus Christus ist die Wahrheit und das sind einfach Fakten. Aber es geht um zu viel, es geht um mein und um euer ewiges Leben. Unser Predigttext mahnt uns, die Zeichen der Zeit nicht zu übersehen und uns auf die Ankunft Jesu vorzubereiten. Und er will uns gleichzeitig Hoffnung machen, dass das für uns, die wir an ihn glauben, nichts Schlimmes ist. Er wird uns zu sich nehmen. Habt ihr das manchmal auch, dass ihr versucht, euch vorzustellen, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt? Wie es im Himmel sein wird? Ich freue mich da manchmal schon drauf. Und dann ist hier noch ein Vers. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen, damit dieser Tag nicht plötzlich über euch kommt wie ein Fallstrick. Das ist so das, was uns eigentlich, was auch mir immer wieder passiert. Man steckt so in seinem persönlichen, eigenen, kleinen Leben. Man hat Streit mit dem Kollegen, der Ehepartner hat auch mal was mit einem oder das Knie tut weh oder irgendwas. Und man lässt sich ablenken, man beschäftigt sich mit Dingen, die nicht wirklich wichtig sind. Und das will der Böse. Und er stellt uns ganz viele Sachen vor Augen. Werbung zielt nur darauf ab, Begehrlichkeiten zu wecken. Ich habe mal eine ganz interessante Geschichte gehört. Henry Ford, der Begründer von Auto Ford, ne? Der hat in Südamerika damals, als es noch mit Naturkautschuk-Reifen gebaut wurden, hat er eine Fabrik in Lateinamerika errichtet und hat, weil er auch sozial eingestellt war, hat er Einheimische beschäftigt in dieser Fabrik. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, die vernünftig zu bezahlen. So wie in den USA auch die Arbeiter. Und dann waren jetzt so eine Indios, die in ihre Lehmhütten gehaust haben, die kriegten nach einem Monat Arbeit, kriegten die einen Lohn wie in USA üblich. So viel Geld hatten die noch nie gesehen. Die sind nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit gekommen, weil sie gesagt haben, so viel Geld kann ich mein ganzes Leben nicht ausgeben. Das brauche ich nicht. So, nun stand Henry Ford da. Wie kriegt er die Leute jetzt wieder an die Arbeit? Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat den Leuten Kataloge gegeben. Damals gab es ja noch kein Internet, ne? Kataloge, wo sie gucken konnten, was kann ich mir für dieses Geld alles kaufen. Es werden Begehrlichkeiten geweckt und so funktioniert Werbung. In unseren Herzen werden Begehrlichkeiten geweckt für Dinge, die wir vorher gar nicht hatten, nicht vermisst haben, aber wenn du es oft genug siehst und denkst, ja, das ist aber toll. Mir geht das ganz genauso. Manchmal kaufe ich mir irgendwas, sage, das ist aber schön und dann lege ich das ins Regal, im Stall und dann liegt das dann 5 Jahre. Manchmal vergesse ich sogar, dass ich es habe. Es ist Wahnsinn. Der Böse stellt uns immer wieder Sachen vor Augen, die uns ablenken sollen, dass wir nicht die Wirklichkeit betrachten. Im Grunde ist unser Leben, das wir jetzt hier leben, so etwas Ähnliches wie eine Probezeit in einem Betrieb. Du entscheidest, ob du dazugehören willst oder nicht. Und du entscheidest das nicht in erster Linie mit Leistung, sondern mit Glauben. Ich war ja nun letzten Sonntag in Wismar mit Dietlind. Da soll ich euch auch noch ganz herzlich grüßen. Gemeinde Grevesmühlen war auch dabei. Es war sehr nett. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen. Nach dem Gottesdienst, ich hatte die Predigt hier mit den Bäumen, die ich unlängst hier mal gehalten habe, wo auch ein Baum, der keine Frucht brachte, ne, zu Brennholz wurde. Und hinterher kam ein junges Mädchen bei mir an und guckte schon so ängstlich so und sagte, oh, wenn ich jetzt keine Frucht im Leben habe, werde ich dann auch abgehauen, so, ne? Und dann haben wir erstmal über das Thema Gottesbild. Welches Gottesbild habe ich in mir und wodurch wurde dieses Bild erzeugt? Also wir können ja rausfinden, wie Gott ist, wenn wir Bibel lesen. Natürlich ist Gott auch zornig und hat Menschen sterben lassen, aber er reicht uns auch die Hand und sagt, ihr müsst nur, wie wir in dem Kalender heute gehört haben, ihr müsst nur glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Mehr müssen wir nicht. Mehr können wir im Grunde auch nicht. Und dann kam das mit den Bäumen, was ich da in der Predigt hatte, wenn dieser Baum auf gutem Boden steht und dieser Boden ist Gott selbst, dann bringt er Früchte, da muss man gar nicht selber. Im Grunde laufen wir Menschen ja alle über diese Welt, sind aber teilweise doch fundamental weit voneinander entfernt. Die einen leben sie leben auf einem Planeten, der durch einen Urknall entstanden ist und sie sind nur zufällig da und müssen alles mitnehmen, was irgendwie geht und verschwinden dann im Nirgendwo. Und wir wissen, dass wir auf einer Welt sind, die Gott gewollt und geschaffen hat, dass jeder Mensch von Gott gewollt und geliebt ist. Und er möchte, dass er gerettet wird. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Völlig verschiedene Dinge. In Matthäus 24 steht, da werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Zwei Menschen, die genau dasselbe machen. Die aber vorher auf verschiedenen Planeten gelebt haben. Nicht wirklich, aber da. Der eine hatte nichts mit Jesus zu tun und der andere doch. Hier ist kein Platz für Allversöhnung. Wir werden schon alle irgendwie gerettet werden. Ich weiß, dass diese Predigt ziemlich herausfordernd ist. Das war mir schon beim Lesen bewusst. Aber eigentlich soll sie das auch. Ich denke, wir brauchen ab und zu mal so einen Moment des Innehaltens, dass man so von diesen alltäglichen Sorgen und Nöten auch mal ein Stückchen wegkommt und mal versucht, schon mal ein bisschen nach vorne zu gucken. Ich denke, wir brauchen das. Der Alltag nimmt uns so gefangen. Selbst wenn wir morgens Morgenandacht, Kalender gelesen haben, Losung. Bei mir ist es immer so, dann steige ich ins Auto, dann bist auf Arbeit, triffst die ersten drei Menschen und dann ist alles raus aus dem Kopf und du bist das. Wir brauchen auch Momente des Innehaltens. Wir wollen das eigentliche Ziel unseres Lebens nicht aus den Augen verlieren. Am Schluss noch einen Blick auf die Bedeutung des Wortes Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Zwei ganz klare Aussagen in einem Satz. Himmel und Erde werden vergehen. Punkt. Unabwendbare Wahrheit. Und sein Wort wird nicht vergehen. Das einzige wirklich Verlässliche, was wir haben, ist Wort Gottes. Deswegen ist auch der Kampf dagegen so dramatisch. Trennst du den Christen vom Wort Gottes, enthauptest du ihn, tötest du ihn. Wir haben schon Diskussionen gehabt, da hat mir ein Pastor gesagt, ich glaube an Gott, aber nicht an Druckerschwärze. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht ganz klug, ist es aber nicht. Wenn die Bibel nicht von Gott sein sollte, von Menschen ausgedacht, dann haben wir nichts. Gar nichts. Dann können wir alle zu Hause bleiben, können wir fressen und saufen bis zum Umfallen und können machen, was wir wollen. Dann ist alles egal. Die Bibel beweist sich aber selbst. Und wer sich auf die Suche macht und gedanklich offen ist und sich selbst hinterfragen lässt, kann nach meiner Einschätzung zu keinem anderen Schluss kommen. Die Bibel kann man sogar mathematisch beweisen. Werner Gitt hat das getan. Die Bibel muss stimmen. Es gibt für mich nichts anderes. Ja, das war jetzt eine Predigt heute mit, die Vorbereitung ist 5 Jahre her gewesen. Die Botschaft ist aber die gleiche. Da ändern 5 Jahre nichts dran. Amen.